Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen. Das ist unsere Ausgangslage. Razzien in mehreren hunderten Büros von NGOs und Stiftungen, die in Russland tätig sind, damit die sich an die Gesetze hielten, wie Präsident Putin es sagte. Wer aus dem Ausland finanziert wird, der muss sich im russischen Justizministerium als ausländischer Agent registrieren lassen. Die Fahnder von Finanz- oder Justizministerium bzw. der Staatsanwaltschaft in Russland kamen dieses Mal nicht mit Masken, dafür aber mit Fernsehteams in die Büros. Am kommenden Sonntag wird der russische Präsident Putin mit Kanzlerin Angela Merkel die Hannover-Messe eröffnen. Und wie so häufig macht es Putin deutschen Politikern nicht leicht, ihn unbefangen zu erwarten. Mit mir an diesem Abend diskutieren in den kommenden knapp 45 Minuten Marie-Louise Beck, die Osteuropasprecherin der Grünen Bundestagsfraktion. Sie ist uns zugeschaltet aus Bremen. Guten Abend, Frau Beck.
Guten Abend.
Mit dabei wird Hans-Henning Schröder sein, nicht mit dabei wird sein, sondern ist schon, von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Herzlich willkommen.
Guten Tag.
Jens Paulus von der Konrad-Adenauer-Stiftung. Herzlich willkommen.
Guten Abend.
Und Boris Reitschuster von der Redaktion des Fokus mit dem Büro in Moskau, das aber sozusagen ein bisschen vereinsamt ist. Denn, Herr Reitschuster, Sie sind jetzt in Berlin. Vielleicht können wir das im Laufe der Diskussion noch ein bisschen erklären, denn dieser Umstand hat ja durchaus etwas mit dem Thema von heute zu tun. Die erste Frage, die ich Sie Ihnen aber stellen möchte, ist der Begriff ausländischer Agent. Ausländischer Agent, aus der Ferne fragt man sich, was das eine mit dem anderen zu tun haben soll. Warum soll sich ein Vertreter einer Nichtregierungsorganisation, einer Stiftung bei der russischen Regierung als ausländischer Agent registrieren lassen? Was hat das eine mit dem anderen zu tun?
Ich glaube, man kann das nur verstehen, wenn man die innenpolitische Situation in Russland näher kennt. Und Wladimir Putin hat in den 12 Jahren, die er de facto an der Macht ist, eine Situation geschaffen, in der fast jegliche Kritik als ausländische Einmischung aufgefasst wird. Das heißt, wenn ihn im Inland jemand kritisiert, dann hat er fast umgehend die Antwort, dass er vom Ausland bezahlt ist, dass er ein ausländischer Agent ist. Ich denke, das kann man sich erklären mit der alten KGB-Tradition, aus der Putin stammt. Und in dieser Denkwelt von Putin ist es tatsächlich so, dass wenn jemand ihn kritisiert, dann kritisiert er Russland. Und Russland kann man ja nur kritisieren, wenn man vom Ausland bezahlt wird. Und ich habe das in diesen 12 Jahren ganz stark am eigenen Leib gespürt. Als ich vor 12 Jahren ankam, noch unter Jelzin, da gab es ein entspanntes Verhältnis, auch mit russischen Kollegen und mit russischen Freunden. Und das hat sich jedes Jahr zugespitzt. Und am Schluss war es so, dass man sich bei einem Treffen 12-mal anhören musste, dass man doch ein ausländischer Agent sei als Journalist.
Das heißt, um das wirklich ganz deutlich zu sagen, wenn der Begriff ausländischer Agent fällt, dann fällt eigentlich ein Schimpfwort.
Das kann man gar nicht laut genug betonen, denn der Hintergrund ist, dass unter Stalin dieser Begriff geprägt wurde. Das ist ein Begriff, der eigentlich aus dem Stalinismus stammt, und da ist sofort der Begriff Volksfeind sehr nahe. Für uns Deutsche klingt das bei Weitem nicht so schlimm, wie es für die Russen klingt. Da klingt für die Russen Volksfeind mit.
Marie-Louise Beck, wenn Stiftungen der Demokratie in einem Land, also in Russland, zum Durchbruch verhelfen sollen und sich die Regierung, also die russische Regierung, doch selbst dieses Ziel gesetzt hat. Wie lässt sich dann erklären, dass trotzdem solche Fronten entstehen? Redet man da von komplett unterschiedlichen Dingen?
Ich glaube schon, dass wir uns sehr schwer tun, anzuerkennen, wie direkt und inzwischen unverstellt der Weg von Putin und dem Kreml in die autoritäre Macht ist. Es hat immer wieder, auch weil niemand zurück will in den Kalten Krieg, die Hoffnung gegeben, es könnten doch Reformzeichen, Frühlingszeichen unter Medvedev, selbst unter Putin nach den Wahlen wieder erscheinen, und das könne unterstützt werden in der demokratischen Weise, wie wir sie verstehen. Und die heißt, Bürgerinnen und Bürgern wird Raum gegeben, ihre eigenen Anliegen zum Thema zu machen. Das ist eigentlich NGO-Arbeit. Und das gibt es in Russland ja nicht nur in der Hauptstadt, sondern tief ins Land hinein, ökologisch, sozial, Initiativen, die Vermisste versuchen aufzufinden. Also in der ganzen Breite, wie wir sie auch kennen. Und die Angriffe, die Durchsuchungen, die ja Angriffe sind, auch auf die deutschen Stiftungen zielen eigentlich nicht auf die deutschen Stiftungen, sondern sie zielen auf genau dieses Umfeld, das bürgerbewegte Russland, das es eben gibt, zum großen Ärger des Kreml. Und das lebt vom Austausch mit den Stiftungen, auch den Deutschen. Deswegen also dieser Zugriff auf alle flächendeckend, bisher noch mit relativ kleinen Konsequenzen, aber die erste Botschaft ist gesetzt, die nämlich heißt, wir haben euch auf dem Schirm, wir können jederzeit wiederkommen, wir werden bei diesem Bürokratiewust, den wir euch abverlangen, auch immer etwas finden können, wann ihr wollt. Wir wollen nicht, dass ihr weiter an Freiheit und Demokratie arbeitet.
Jens Paulus von der Konrad-Adenauer-Stiftung. Hat sich die Konrad-Adenauer-Stiftung in Moskau schon als Agent registrieren lassen?
Nein, das haben wir nicht. Das haben wir auch nicht vor, da dieses Gesetz ja zunächst mal die einheimischen NGOs betrifft. Das heißt, die russischen, in Russland akkreditierten NGOs. Gleichwohl beobachten wir das, weil wir auch am eigenen Leib erfahren haben, wie diese Untersuchungen gerade durchgeführt werden, mit großer Sorge. Und unsere Sorge gilt insbesondere unseren Partnern, die in der Tat Risiko laufen, sich als Agenten registrieren lassen zu müssen. Das ist etwas, was wir eigentlich überhaupt nicht hinnehmen können. Das haben wir ja auch im Nachgang zur Untersuchung und zur Konfiszierung unserer Computer in St. Petersburg sehr deutlich artikuliert und fanden auch die Unterstützung der Bundesregierung, insbesondere des Auswärtigen Amtes und des Kanzleramtes. Und das war auch sehr hilfreich in diesem Kontext. Nochmal, momentan allerdings schauen wir insbesondere mit Sorge auf das, was die russische Zivilgesellschaft gegenwärtig erleben muss, nämlich diese Stigmatisierung, da hat der Reitschuster völlig recht, mit einem Begriff, der so negativ konnotiert ist, insbesondere im innerrussischen Kontext, dass man das überhaupt nicht akzeptieren kann.
Haben Sie auch das Gefühl, dass jetzt tatsächlich das, jetzt möchte ich nicht sagen Regime, aber doch die Regierung unter dem Präsidenten Putin die Maske hat fallen lassen, dass eben tatsächlich solche Fronten entstehen könnten?
Ich glaube, ehrlich gesagt, das, was wir jetzt erleben, ist ein weiterer Schritt in einer schon vor einiger Zeit sich anbahnenden Entwicklung. Also wenn wir ganz kurz zurückschauen, 2006 hat Putin zum ersten Mal die NGO-Gesetzgebung verändert. Damals fielen dieser NGO-Gesetzgebung insbesondere ausländische Organisationen, British Council, aber auch die Konrad-Adenauer-Stiftung und andere zum Opfer. Das kann man durchaus so nennen. Und das, was jetzt passiert, ist ein zweiter Schritt in dieser Entwicklung. Insofern durchaus absehbar, dass das mit so einer Vehemenz durchgeführt und manifestiert wird. Das allerdings war in der Tat nicht absehbar und hat ganz bestimmt sehr viel mit dem zu tun, was im vorletzten Jahr im Nachgang zu den Parlamentswahlen passiert ist und ist eine klare, direkte Reaktion auf die Proteste in den Straßen Moskaus und St. Petersburg. Mhm.
Hans-Henning Schröder von der Stiftung für Wissenschaft und Politik in Berlin. In St. Petersburg sind die Büros der Konrad-Adenauer-Stiftung durchsucht worden. Die Computer sind konfisziert worden, ebenso wie bei der Friedrich-Ebert-Stiftung. Dann gab es Gespräche mit Regierungsvertretern über dieses Vorgehen. Dass ja schließlich kein Unfall war oder kein Zufall war, sondern eine konzertierte Aktion. Wie kann es denn nach einem solchen offenen Misstrauensbeweis der russischen Führung jetzt weitergehen?
Sie haben völlig recht. Man muss noch mal betonen, es gibt auf der einen Seite eine Kampagne gegen, zur Einschüchterung russischer NGOs. Folgend einem Gesetz, das sozusagen im Sommer verabschiedet worden ist, das bezieht sich nicht auf deutsche Stiftungen. Wenn man sozusagen jetzt in diesem Kontext deutsche Stiftungen ins Visier nimmt, dann ist das politisch gewollt. Das heißt, im Vorfeld eines Besuchs Putin bei der Hannover Messe macht jemand, vielleicht sozusagen Putin selbst oder jemand in der Umgebung, sozusagen einen Eingriff, wirft sozusagen etwas in die Beziehung hinein, was vernünftige Gespräche und vernünftigen Dialog erschweren wird. Der Hintergrund dafür ist mir relativ unklar. Eigentlich sind die Verhältnisse zwar schwierig, aber gerade auf der wirtschaftlichen Ebene funktionieren sie hervorragend. Natürlich hat die Kanzlerin beim letzten Petersburger Dialog deutliche Worte gefunden, aber sie ist nicht verletzend geworden, sondern sie hat sozusagen einfach nur klargestellt, wo unsere Werte liegen und was wir erwarten. Und dass jetzt in dieser Weise eine Verschärfung eingetreten ist, das fand ich überraschend. Und wie es jetzt weitergehen wird, das muss man sehen. Ich hatte eigentlich erwartet, dass nach diesem Fauxpas Putin seinen Besuch absagt und Medvedev schickt. Das hat er nicht getan. wir werden sehen, was jetzt am Sonntag besprochen wird.
Jetzt ist ja genau in dieser Zeit, also parallel zu der Durchsuchung der Stiftung, ein Schritt von der deutschen Bundesregierung gemacht worden, Marie-Louise Beck, bei dem grünes Licht gegeben wurde für Visaerleichterungen, die die EU aushandelt mit Russland. Da geht es ganz konkret um Dienstpässe. Kann das jetzt tatsächlich sozusagen unkommentiert einfach so durchgewunken werden?
Also ich wäre sehr, sehr froh, wenn wir endlich Visaerleichterungen für die russische Bevölkerung bekämen, wenn Studenten, Wissenschaftler und vielleicht auch nur normale Touristen oder diejenigen, die ihre Kinder besuchen wollen, nicht mehr vor oft als demütigend empfindenden Konsulaten stehen müssten, Urlaub nehmen müssten etc. pp. Und vielleicht dann tatsächlich kein Visum bekommen, weil ihre Rückkehrwilligkeit vom Sachbearbeiter bezweifelt wird. So. An dieser Visumsliberalisierung wird gearbeitet. Der Ostausschuss der deutschen Wirtschaft hat sich da sehr verdienstvoll ins Zeug gelegt in letzter Zeit. Und aus der politischen Opposition und auch bei den Außenpolitikern ist uns allen klar, nichts dient einer inneren Demokratisierung Russlands besser als Begegnung, Reisefreiheit, ein Blick in freie, vielfältige Gesellschaften, wie unsere EU-Länder sind. Und nun hat die russische Seite einen Vorstoß unternommen, zu sagen, wir möchten gerne aber erstmal einen ersten Schritt. Und das ist Reisefreiheit für die, die von uns, dem russischen Staat, Dienstpässe bekommen. Gewollt waren 180.000. Nun wissen wir, dass die Korruption insbesondere aus der Beamtenschaft kommt, dass das die Berufe sind, wo man sich am allerbesten bereichern kann. Und man hätte damit der russischen Regierung die Möglichkeit in die Hand gegeben, alle die, die zur Nomenklatura dazugehören, dazu zu befähigen, ins Ausland zu reisen, dort die eigenen Konten zu betreuen, die Kinder zu besuchen, die ja, wie wir wissen, gerne in britischen Internaten ausgebildet werden. Und es gäbe keinerlei Anreiz mehr, auch von russischer Seite, für irgendjemanden, der Normalbürger, noch etwas zu tun, damit eine Visumserleichterung kommt. Eine Belohnung der Nomenklatura in dieser Art und Weise ist für mich überhaupt nicht nachvollziehbar. Ich kann ehrlich nicht verstehen, dass die EU-Kommission und auch das deutsche Auswärtige Amt da überhaupt nicht nachgedacht haben. Und es passt, wie gesagt, gar nicht in die Zeit.
Ist der Zug denn abgefahren?
Nein, diese Entscheidung ist noch nicht gänzlich entschieden. Es muss ja vollständig im Konsens aller Schengen-Staaten entschieden werden. Und ich hoffe, dass diese Ereignisse jetzt und diese nochmal extreme Zuspitzung gerichtet gegen die Nichtregierungsorganisationen und damit gegen den demokratischen Teil der russischen Gesellschaft zum Anlass genommen wird, um der russischen Regierung, dem Kreml, zu zeigen, ihr könnt nicht alles machen und wir gucken immer einfach nur zu.
Boris Reitschuster.
Ich würde noch etwas hinzufügen wollen, und zwar die enorme Dimension dieser Regelung. Denn es ist so, dass die Amerikaner jetzt genau das Gegenteil gemacht haben. Die haben das Magnitsky-Gesetz verabschiedet. Exakt. Und das beinhaltet genau, dass russische Beamten, die sich Verstößen gegen die Menschenwürde und gegen rechtsstaatliche Prinzipien zu Schulden haben kommen lassen, dass die keine Einreisemöglichkeit mehr bekommen in die USA. Und das trifft die Nomenklatura am meisten. Sie können sich nicht vorstellen, wie groß der Aufschrei war in Moskau nach dem Mord an Litwinenko. In London haben die Engländer in meinen Augen sehr richtig reagiert. Sie haben gesagt, Visaerleichterungen für die normalen Russen, Erschwerungen für die Nomenklatura. Und das gab einen enormen Aufschrei in Russland. Das ist genau der Punkt, wo die Nomenklatura zu treffen ist, und wir machen genau das Gegenteil. Wir geben grünes Licht, in meinen Augen ein ganz, ganz fatales Signal, wenn man ihnen damit zeigt, ihr könnt das Recht brechen, ihr bekommt trotzdem grünes Licht für Europa.
Ich würde jetzt aber gerne für die Hörer erklären wollen, was das Magnitsky-Gesetz ist. Wollen Sie es gleich machen?
Ich versuche die kurz.
Die Kurzfassung ist ein wirklich komplizierter Fall.
Ein abendfüllendes Thema.
Genau.
Es gab in Russland einen Anwalt für einen Investmentfonds und der hat aufgedeckt, dass es einen riesigen Korruptionsskandal gab in den Steuerbehörden, dass Steuerbeamten Millionen am Fiskus vorbei in die eigene Tasche gewirtschaftet haben. Daraufhin kamen nicht die Steuerbeamten in das Augenmerk der Staatsanwaltschaft, sondern dieser Anwalt Magnitsky. Er wurde daraufhin festgenommen, er kam in Untersuchungshaft, kam unter mysteriösen Umständen ums Leben. Es spricht vieles dafür, dass er ermordet wurde, Magnitsky, in der Untersuchungshaft. Und jetzt im Moment, während wir hier sitzen, läuft in Russland ein Prozess nicht gegen die korrupten Beamten. Die sind alle fein raus. Es läuft ein Prozess gegen den toten Magnitsky. Und das ist ein Sinnbild eigentlich für das, was in Moskau im Moment passiert. Es ist absurd, es ist bizarr und es ist traurig.
Wenn ich vielleicht einen noch kleine Fußnote hinzufügen kann, der Gatte der zuständigen Steuerbeamtin hat erwiesenerweise in der Schweiz ein gut gefülltes Millionen-Euro-Konto. Und da ist genau der Zusammenhang, weshalb Reisefreiheit gewünscht ist von der Nomenklatura.
Und auch das sei noch angemerkt, vielleicht der Vollständigkeit halber und der Aktualität halber, ein Teil des Geldes, dieses hinterzogenen Geldes, soll auf Zypern liegen. Dort beginnen immer noch keine Ermittlungen. Das heißt also, es ist irgendwie alles mit allem verbunden und ganz sicherlich nicht das richtige Signal, das da jetzt von Seiten der EU möglicherweise gesendet wird, wenn tatsächlich diese Dienstpässe für 180.000 russische Beamte ausgegeben werden. Ich möchte jetzt auf einen ganz anderen Aspekt in unserer Diskussion hier im Deutschlandfunk an diesem Abend zu sprechen kommen. Das, was wir ja immer gesehen haben in der Vergangenheit, war, dass Gesetzesveränderungen initiiert worden sind. Herr Borlus, Sie haben es schon angedeutet, 2006 gab es die erste Verschärfung des Gesetzes gegen die Nichtregierungsorganisationen, die abzielte auf Tätigkeiten zum Beispiel des British Council in Russland. Wir kennen den großen Anti-Amerikanismus der russischen Gesellschaft, auch der russischen Regierung, zum Beispiel im Zusammenhang mit der Antwort auf das Magnitsky-Gesetz, also die Adoption zum Beispiel von russischen Waisenkindern durch Amerikaner oder Ausländer ist jetzt verboten. Auch eine sehr harte Reaktion. Die beiden westlichen Länder, die also immer genannt werden, sind die USA und sind Großbritannien. Jetzt haben wir, Deutschland, das zum ersten Mal sozusagen am eigenen Leib erlebt, dass wir nicht die lieben Ausländer sind in Russland. Verändert das etwas?
Nun ja, Sie haben ja in prophetischer Weitsicht die Diskussion unter den Titel Trübe Aussichten gestellt. Ich glaube in der Tat, dass das, was in den letzten Wochen passiert ist, in den letzten Tagen passiert ist, was auch ganz bestimmt in den nächsten Wochen noch weiterlaufen wird, durchaus Implikationen hat für das deutsch-russische Verhältnis. Das hat ja auch ein Sprecher der Bundesregierung in Aussicht gestellt. Es könne Implikationen für das Verhältnis haben. Die Reaktion der Bundesregierung war, wie ich meine, doch sehr deutlich auf das, was der Ebert-Stiftung, der Adenauer-Stiftung, aber auch den russischen NGOs passiert ist. Und insofern ist es in der Tat, zumindest was das politische bilaterale Verhältnis angeht, das ökonomische, was ja ganz anders dasteht, sollten wir heute Abend vielleicht ausklammern, nicht bestens bestellt. Gleichwohl gibt es immer noch einen Unterschied, wie ich meine, im Vergleich zum Verhältnis Russlands zu den Vereinigten Staaten oder Großbritanniens, nämlich die Perzeption dessen, was wir sagen. Ich fand es schon bemerkenswert, dass als Reaktion auf die Kritik der Bundesregierung es ja durchaus eine in unserer Sicht zunächst mal positive Gegenreaktion gab.
Sie meinen den Anruf von Präsident Putin bei Angela Merkel, bei der Kanzlerin?
Nee, ich meine aus Sicht eines Mitarbeiters der Adenauer Stiftung zunächst mal, dass das Verfahren eingestellt wurde, dass die Ebert Stiftung momentan nicht mehr mit Repressalien rechnen muss und auch, dass offensichtlich Herr Putin reagiert hat und hat bei der Bundeskanzlerin angerufen und hat neben der Besprechung dessen, was in Hannover passieren soll am kommenden Sonntag, offensichtlich auch die Dinge angesprochen, die zurzeit zwischen beiden Ländern stehen, nämlich die innenpolitische Entwicklung. Das ist eine Reaktion, das ist zumindest meine Interpretation im Lichte der Kenntnis dessen, was ich habe, die so mit Blick auf Großbritannien oder den USA, glaube ich, nicht erfolgt. Frau Beck, immer,
ja.
Bitte.
Also ich sehe das doch etwas zugespitzter.
Ja.
Dass es um die deutschen NGOs, um die deutschen Stiftungen nicht gegangen ist, war immer klar. Da waren wir uns auch vorhin einig, dass es um die Einschüchterung, um die maximale Einschüchterung der russischen Bürger geht und dass sie zur fünften Kolonne erklärt werden sollen. Genau zu denen, die sie genannt haben, also die, die den Feinden von außen helfen. Das, was diese sozusagen Glättung anlangt, ist ja nicht wirklich durch reale Schritte unterfüttert. Am Dienstag hat Putin ein Gesetz unterschrieben, in dem die Gouverneurswahlen, die ja eine Antwort auf die Proteste waren, wieder zurückgenommen worden sind. Also es ist wieder ein deutlicher Schritt zurückgemacht worden von einer vermeintlichen Gewissenöffnung und Demokratisierung. Und was ich in Deutschland erlebe, ist doch eine gewisse Unschärfe und Unsicherheit in der Beurteilung, womit wir es zu tun haben. Die drückt sich immer dann aus, wenn gesagt wird, wir können unsere Werte nicht auf Russland übertragen. Und das ist dann Demokratie, Pressefreiheit, Demonstrationsfreiheit, Bürgerrechte, ähnliches mehr. Das ist ein ganz schwieriger Punkt in der deutschen Außenpolitik. Der gefällt dem Kreml. Der fällt aber eigentlich der russischen Bürgergesellschaft in den Rücken. Ich bin Mitglied der Parlamentarischen Versammlung des Europarates. Russland ist diesem Europarat freiwillig beigetreten und da gibt es nicht westliche und östliche Werte. Und deswegen würde ich sehr dafür plädieren, dass aus Deutschland kein kaltes Kriegsgeheul kommt. Der Dialog bestehen bleibt, aber in diesem Dialog ganz klar ist, die Werte von Demokratie, von Pressefreiheit, Rechtsstaatlichkeit sind universell und nicht westlich und östlich. Und das wollen auch russische Bürgerinnen und Bürger.
Ich möchte ganz gern zur Regie mal ein Wort sagen. Ich würde einen Aspekt zurückstellen wollen, den diskutieren wir in jedem Fall noch, nämlich die deutsche bzw. überhaupt die Reaktion auf russischer Seite, auf deutscher Seite, auf diese Vorgänge. Wir haben das jetzt im Verlaufe dieser Diskussion in den, ja, nun gut 10 Minuten mehrfach gesagt, ich kann gerade nicht rechnen, 20 Minuten, mehrfach gesagt, dass das eigentliche zielte, dieses ganze Unternehmen zielte eigentlich auf die russischen Nichtregierungsorganisationen. Ich möchte mal den Autor des Gesetzes, Alexander Sidjakin, zitieren, der gesagt hat, also die Intention dieses sogenannten Agentengesetzes hat er umschrieben mit den Worten oder beschrieben mit den Worten, die Menschen, also die russischen Menschen, sollen unterscheiden können, was Meinung einer reifen Bürgergesellschaft ist und was Meinung einer NGO ist, die die Funktion eines ausländischen Agenten erfüllt. Also auch da schon wieder sozusagen diese Gegenüberstellung zwischen Bürger und NGO. Herr Schröder, von der Stiftung Wissenschaft und Politik, auf wen zielte tatsächlich diese Aktion? Auf welche Art von Nichtregierungsorganisation? Wer ist da gemeint?
Herr Paulus hat ja schon vorhin erwähnt, dass wir erleben im Moment eine Reaktion auf den Winter 2011-2012.
Die Massendemonstrationen.
Ja, und das waren ja nicht nur Massendemonstrationen, sondern ungefähr ab September 2011 ist das politische Regime ganz offensichtlich in eine Krise geraten. Eine Krise, die dann dazu motiviert hat, Wahlen zu fälschen und als Reaktion auf die Wahlenfälschung Massendemonstrationen, die angehalten haben eigentlich bis zum Mai in verschiedenen Intensitätsformen. Und wir haben jetzt eine Situation, in dem die Beliebtheitswerte von Putin zwar nicht katastrophal absinken, aber ständig runtergehen. Das heißt, diese politische Krise ist nicht überwunden. Und was wir erleben im Moment, das ist der Versuch von der Kreml-Administration, von Putin und seiner Umgebung, das Regime in irgendeiner Form zu stabilisieren wieder. Und das geschieht in einer ganz fatalen Weise durch einen Rechtsruck. Das heißt, im Moment zielt die russische Führung auf eine Zweidrittelgesellschaft, das heißt Ausschluss aller kritischen Elemente und versuchen zu konsolidieren eine rechte Mehrheit und den rechten Sumpf um den Kreml. Und dazu kann man dann ein paar Inno-Agenti, ein paar ausländische Agenten auch über die Klinge springen lassen. Das ist sozusagen die Idee. Das Problem dabei ist, dass diese Politik eine Eigendynamik gewinnt. Und dass zum Beispiel Sidjakin und andere Abgeordnete von Einiges Russland anfangen, eine rechte Politik zu fahren, die eigentlich die Regierung nicht mehr mittragen will. Dass es Initiativen gibt, im Moment zum Beispiel Beamten Auslandskonten zu verbieten an sich eine gute Idee, aber damit sozusagen geht man gegen die eigenen Eliten vor, die, die eigentlich den Kreml jetzt tragen. Das heißt, wir haben im Moment eine ganz kritische Situation innerhalb der Führung. Die Stabilisierungspolitik destabilisiert im Moment.
Boris Reitschuster, Sie haben doch das am eigenen Leib erlebt und haben es vorhin kurz mal angedeutet. Meine Frage jetzt ist, verfängt dieses Feindbild erstens und zweitens, wie groß ist denn Ihre Erfahrung nach der Rückhalt dieser, ja, natürlich des Präsidenten Putin, aber auch dieser Stabilisierung, dieser sogenannten Stabilisierungsbemühungen?
Stabilisierung ist in meinen Augen das falsche Wort. Man versucht wieder zur Starre zurückzukommen, also zur Friedhofsruhe würde ich das nennen. Aber das ist keine Stabilität im wirklichen Sinne, weil Stabilität, das braucht Bewegung. Da muss etwas im Flusse sein. Ich denke, dass im Moment Putin bei der Manipulation, die in den Medien stattfindet, bei der fast täglichen Gehirnwäsche, so muss man das nennen, würde ich sagen, dass vielleicht etwa 40% oder 50% der Bevölkerung auf seiner Seite sind. Wenn er wirklich die Schleusen öffnen würde, wenn man heute im Fernsehen eine kritische Berichterstattung hätte, wenn die Opposition zu Wort käme, dann würde, denke ich, seine Beliebtheit sehr schnell zusammenfallen und er hätte vielleicht noch 30% oder auch weniger, aber mit Sicherheit hätte er keine Chancen mehr, die Wahlen zu gewinnen. Darum ist er so panisch. In meinen Augen ist er regelrecht irrational heute schon. Das hat angefangen mit der ukrainischen Revolution, wo er überzeugt war, das waren die Amerikaner. Danach kamen diese Gesetze, von denen Sie sprachen, Herr Paulus, 2006. Dann der nächste Schock, die Demonstrationen 2011. Er war, das hat man mir gesagt, er war regelrecht panisch im Kreml, er hatte enorme Angst und er ist, sagen auch meine Quellen im Kreml, er ist bis heute überzeugt, dass die Amerikaner da dahinter stecken. Das ist alte KGB-Schule, schon beim Prager Frühling war man überzeugt, das waren die Amerikaner beim Aufstand in der DDR. Immer wenn etwas Unangenehmes passiert, wenn Unzufriedenheiten da sind, dann sind es die Amerikaner und man versucht wieder mit den alten Methoden hier vorzugehen. Ich habe es am eigenen Leibe sehr stark erlebt, Todesdrohungen im Internet, Beschimpfungen als Goebbels, Münchhausen. Es ging bis dahin, dass man dann gesagt hat, man sollte eine Prämie für den größten Russlandfeind ins Leben rufen. Die ganze alte Mottenkiste aus der Sowjetzeit und aus dem KGB.
Darf ich vielleicht noch mal kurz dazu? Man darf nicht vergessen, dass Putin ja über Gorbatschow gesagt hat, die größte Katastrophe des 20. Jahrhunderts war nicht der große Krieg, oder beide große Weltkriege, sondern die Tatsache, dass Gorbatschow die Sowjetunion hat zerfallen lassen. Dieser Amputationsschmerz ist in Russland nach wie vor da und er wird jetzt von Putin verwendet, die gekränkte Großmacht, von Feinden umgeben, die USA zählen da ganz besonders stark. Und im Inneren gibt es dann noch eine fünfte Kolonne, angefangen bei so großartigen NGOs wie Memorial, die den Stalinismus aufarbeiten, die eigene Geschichte. Und diese Bilder, die Putin verwendet, sind wirklich ein Anknüpfen an diese Stereotypen, die es bis aus dem Stalinismus bis in die Brezhnev-Zeit hinein gab, die Bedrohung von außen, die Feinde, die innen sind, die man rechtzeitig identifizieren und bekämpfen muss. Und das führt in der Tat zurück in eine so dunkle Zeit, wie man sich nicht mehr hat vorstellen können, dass es noch mal möglich wäre, dass Russland noch mal in so dunkle Zeiten zurückfällt.
In aller Regel werden ja Feindbilder dann aufgebaut, wenn es irgendwo nicht so richtig läuft, wenn von irgendetwas abgelenkt werden soll. Wovon soll in Russland abgelenkt werden?
Es läuft auch nicht gut. Wir haben ja versucht, über die strategische Partnerschaft, die ich immer etwas übertrieben fand, eine Modernisierungspartnerschaft einzugehen. Und das heißt Modernisierung der russischen Wirtschaft. 70% des russischen Exportes sind Gas und Öl. Das Land und auch das Budget des Landes lebt nur von der Ausbeutung der Naturressourcen. Und alles andere hat sich nicht weiterentwickelt seit 1990 und auch in der Zeit vorher war es ja nicht die modernste Industrie. Es müsste also in Russland wirklich etwas passieren, um eine Ökonomie entstehen zu lassen, die sich von innen trägt und nicht nur westliche Konsumgüter importiert. Das geht aber nicht, wenn ich alles abwürge. Das geht nicht, wenn junge Leute keine Start-ups machen können. Das geht nicht, wenn die Rechtsfragen nicht klar sind, wenn Unternehmen, die gut laufen, enteignet werden können, weil ein Funktionärssöhnchen sie haben möchte und ähnliches mehr. Eine Modernisierung geht nicht ohne Rechtsstaatlichkeit und insofern ist Russland ökonomisch gesehen in sehr schlechtem Zustand.
Jens Paulus, Ihre Stiftung, die Konrad-Adenauer-Stiftung, soll in einem Länderbericht geschrieben haben, seit Jahren kritisieren und Europa und die USA Mängel im politischen System Russlands. Ein Erfolg dieser Politik ist nicht erkennbar. Welche Schlussfolgerung zieht die Stiftung nun daraus?
Das hat sie in der Tat geschrieben.
Sie sind ja heute hier bei der Diskussion.
Sie haben, ja, ich bestätige das ja. Sie haben das ja gerade zitiert. Was wir damit oder die Autoren dieses Schreibens oder dieses Artikels damit gemeint haben, ist, dass eine Art Windowdressing, ein permanentes Kritisieren in allen öffentlichen Kanälen ganz offensichtlich nicht zu dem gewünschten Erfolg führt, nämlich zu einer Demokratisierung des Landes, zu einer prosperierenden Entwicklung, so wie Frau Beck es gerade geschildert hat, der Ökonomie, aber auch der Gesellschaft, da wir Modernisierung ganz anders definieren und auffassen, als es die russische Regierung tut, sodass wir als Adenauer Stiftung für uns vor langer, langer Zeit, seit Beginn unserer Tätigkeit eigentlich, den Schluss gezogen haben, wenn wir in einem Land wie Russland arbeiten, das gilt auch für andere Länder, in denen wir tätig sind, dann reden wir nicht nur mit dem, was wir gemeinhin Zivilgesellschaft als Zivilgesellschaft bezeichnen, dann reden wir auch, so es die Möglichkeit gibt, mit den offiziellen öffentlichen Stellen, mit Regierungen, mit Regierungsparteien, mit Ministerien und Behörden. Weil wir in der Tat glauben, dass man nur mit dieser doppelten Strategie der Gesprächsbereitschaft zum Erfolg kommt. Das ist gemeint mit diesem von Ihnen gerade zitierten Absatz. Ein Büro einer Stiftung im Ausland, das gilt im Übrigen für alle Stiftungen auch, ist faktisch ein permanentes Angebot zum Dialog und zur Kooperation.
Jetzt, jetzt möchte ich gerne mal zuspitzen. Haben wir schon den Vorboten einer großen Koalition? Macht jetzt die Konrad-Adenauer-Stiftung, was auch der SPD-Kanzlerkandidat Steinbrück vorgeschlagen hat, nämlich Kritik an Russland nicht auf dem Marktplatz auszutragen?
Nein, wenn Sie, wir haben ja gerade darüber gesprochen, die Reaktion des Stiftungsvorsitzenden auf das, was in St. Petersburg passiert ist, ist, glaube ich, so dezidiert und so deutlich gewesen, dass man uns diesen Vorwurf überhaupt nicht machen kann. Im Gegenteil.
Oder darf nur der Vorsitzende der Stiftung das tun, was die Stiftung im Ganzen aber nicht dann darf?
Nein, ich wüsste nicht, warum wir etwas tun, was der Vorsitzende nicht tut und umgekehrt. Wir arbeiten so, wie ich das gerade beschrieben habe, in Russland und auch woanders. Wir arbeiten mit den NGOs zusammen, die Frau Beck gerade erwähnt hat, seit langer, langer Zeit. Wir arbeiten aber auch mit Vertretern der Partei Einiges Russland, mit Vertretern des offiziellen Russland zusammen, weil, das würde ich ganz gerne noch erwähnen, ich gerade im Kontext dessen, was in den letzten Tagen passiert ist, ich durchaus gespürt habe, dass vieles von dem, was da gerade passiert, nicht nur kritisiert wird von der Opposition, sondern auch von Vertretern dieses, in Anführungszeichen, Regimes. Es ist ja nicht so, dass der Kurs von Wladimir Putin innerhalb der Nomenklatura völlig unwidersprochen ist. Also meines Wissens ist sogar der Justizminister ein erklärter Gegner dieses Gesetzes.
Herr Paulus, ich würde jetzt gerne nochmal bei der Haltung der Konrad-Adenauer-Stiftung bleiben. Was müssen wir jetzt aus Ihrer Antwort schlussfolgern? Dass die Konrad-Adenauer-Stiftung es vorzieht, von Fall zu Fall laut zu kritisieren oder eigentlich nicht kritisiert, vielleicht sogar eine neue Ostpolitik wie Willy Brandt vorbereitet, also doch sehr freundlich gebogen, jetzt auf Präsident Putin zugeht. Machen Sie es mal ein bisschen deutlicher.
Wir gehen weder freundlich gewogen noch unfreundlich auf irgendwen zu. Ich habe versucht, es gerade zu erklären. Wir sind seit mithin 20 Jahren in Russland. Wir arbeiten mit offiziellen Stellen zusammen, wir arbeiten mit der Zivilgesellschaft zusammen und wir behalten uns vor, und das haben wir auch getan, dann lautstark und deutlich unsere Kritik zu artikulieren, wenn wir glauben, dass diese Kritik angebracht ist. Und das war in dem Moment der Fall. Das haben wir im Übrigen auch mit Blick auf das NGO-Gesetz mehrfach getan. Auch in dem von Ihnen gerade zitierten Länderbericht gibt es in der Tat Passagen, die ganz deutlich kritisieren, dass mit dieser politischen Entwicklung, mit dieser legislativen Entwicklung die Regierung Putin in der Tat mindestens zwei Umdrehungen überdreht hat und dass der Entwicklung des Landes überhaupt nicht förderlich ist, im Gegenteil.
Aber Sie haben ja zwei Wochen gewartet, bevor Sie es öffentlich machten, diese Durchsuchungen.
Eine Woche.
Nein. Sie müssen da unterscheiden, Herr Reitschuster. Am Morgen des 17. März, wenn ich jetzt das Datum richtig im Kopf habe, kam eine Abordnung der Staatsanwaltschaft St. Petersburg in unser Büro und hat nach Dokumenten gefragt, die mit der Registrierung unseres Büros zu tun haben. Das haben wir natürlich akzeptiert, wie das andere Stiftungen und Organisationen zunächst auch tun, und hatten überhaupt keine Veranlassung, das öffentlich zu machen, haben aber dann entsprechend reagiert und haben in dem Moment, wo dann die Ermittlungsbehörde, das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied, wie Sie wissen, in Russland, 3 Tage später kam und hat die Computer konfisziert, logischerweise sofort scharf protestiert und haben darauf auch aufmerksam gemacht. Also wir haben weder gewartet noch irgendwas verschwiegen.
Marie-Louise Beck, Gernot Erler fragt auch ganz öffentlich, hilft das Russland-Bashing eigentlich tatsächlich Dinge zu verändern in Russland oder befriedigt das eher eigene Bedürfnisse? Sie haben ja nun nie hinterm Berg gehalten mit Kritik. Ja. Was ist denn Ihre Erfahrung? Hat die Kritik jeweils geholfen oder...
Ich glaube, zunächst einmal muss man sich klar machen, dass es um Bashing überhaupt nicht geht. Ich sitze neben dem verehrten Kollegen Sadyakin, der eben genannt worden ist, Autor dieses ausländischen Agentengesetzes, und zwar im Europarat, in der Parlamentarischen Versammlung. Und ich sage noch einmal, es gibt für den Europarat eine Geschäftsgrundlage, das ist die Europäische Menschenrechtskonvention. Und Russland und damit auch dieser Kollege sind diesem Europarat freiwillig beigetreten. Nicht, ich hoffe jedenfalls nicht, um diese Menschenrechtskonvention abzuschaffen, sondern um ihr im eigenen Land zum Durchbruch zu verhelfen. Und insofern begegnen wir uns dort innerhalb eines gleichen Terrains mit den gleichen Zielsetzungen. Das erlaubt eine offene Sprache. Und ich glaube, um das geht es. Es geht um eine klare Sprache, denn wir haben nicht nur den Kreml, der weniger zart beseitet ist, als bei uns häufig angenommen wird. Wir haben auch russische Bürgerinnen und Bürger. Und die sehr klare Resolution des Deutschen Bundestages vom vergangenen Herbst, wo noch einmal betont worden ist, dass wir den Dialog mit Russland wollen, aber auch sehr klar gesagt worden ist, welche Entwicklung wir sehen, ist unendlich wichtig gewesen für die mutigen Bürgerinnen und Bürger in Russland, die auch erwarten, dass wir ihnen bei ihrem berechtigten Kampf um Freiheit, Rechtsstaatlichkeit und Demokratie nicht in den Rücken fallen. Das sehe ich als unsere Aufgabe, und erst im zweiten Moment darüber nachzudenken, wie das dem einen oder anderen Duma-Kollegen, KGB-Abgeordneten, Oligarchen oder wie auch immer gefallen möge.
Am Sonntag wird Präsident Putin zur Eröffnung der Hannover Messe in Deutschland erwartet. Er wird Kanzlerin Merkel treffen. Wenn wir uns anschauen, wie die deutsche Wirtschaft jeweils auf kritische Momente reagiert und vielleicht noch einen Blick über die Grenzen hinaus wagen, nämlich Richtung Großbritannien, dann kann man sagen, dass die Wirtschaft eigentlich zumindest sagen wir mal für den Euroraum, doch sehr ähnlich reagiert. British Petroleum wird sich gerade durch den Verkauf von TNK einkaufen in Rosneft. Rosneft, der größte mittlerweile Ölförderer in Russland und sogar weltweit inzwischen, ist entstanden, weil er sich die Firma von Michail Khodorkovsky einverleibt hat, Yukos. Und niemand sagt irgendetwas dazu. Herr Paulus, Sie wollten auch nichts über Wirtschaft sagen oder habe ich das zu prinzipiell verstanden?
Nein, überhaupt nicht. Ich dachte nur, dass wir hier insbesondere über das politische,
bilaterale
Verhältnis sprechen, weil man im Kontext des deutsch-russischen Verhältnisses ganz gerne zunächst mal über die ökonomischen Dimensionen spricht, um das Positive in den Vordergrund zu stellen, was ja durchaus auch Erwähnung finden kann, weil die Zahlen beeindruckend sind. Mhm. Das dachte ich wäre heute Abend nicht.
Muss es die Wirtschaft nicht kümmern, was
aber in Herr Paulus, Politik los ist? Da kann man doch nun etwas deutlicher sein. Wenn wir über Demokratie, Ethik und Moral sprechen, dann eben wirklich nicht nur über die Moral in Russland, sondern auch über die Moral in unseren westlichen Demokratien.
Aber Frau Beck, ich war doch noch gar nicht fertig.
Gut, dann...
Sie haben ja meine Antwort sozusagen
vorweggenommen. Nein. Jeder darf hier selber für sich antworten, bitte.
Das weiß ich. Nein, ich wollte schlicht zunächst darauf hinweisen, dass natürlich das ökonomische Verhältnis atemberaubend gut ist. Die Zahlen, die sind uns, glaube ich, allen bekannt, die müssen wir nicht erwähnen. Aber gleichwohl ist es doch wohl völlig klar, und da Frau Beck eben den Ostausschuss der deutschen Wirtschaft im Kontext der Visafrage zitierte, dass auch deutsche Unternehmen eine Verantwortung haben und eine Verantwortung tragen für das, was in Russland passiert, im Übrigen auch aus Eigeninteresse, weil Rechtssicherheit logischerweise eine unabdingbare Voraussetzung für Investitionen und ökonomisches Handeln ist.
Und auch Sie sind jetzt nicht zusammengeschreckt, als ich gesagt habe, British Petroleum hat sich gerade UKOS sozusagen dann mit einverleibt, also in einer Kurzfassung. Das ist alles in Ordnung und kann so durchgehen.
Jetzt komme ich doch nochmal aus Bremen. Also ja, das kann so nicht durchgehen. Es gibt inzwischen in Stockholm eine Schiedsgerichtsentscheidung, also ein internationales Gericht, das gegenüber Aktieninhabern des ehemaligen UKOS-Konzerns aus Spanien festgehalten hat, dass die vorgebliche nicht gezahlten Steuern ein Vorwand des russischen Staates waren, um UKOS zu überführen in die Hände von Rosneft. Damit ist klar, und ich denke, dass BP lesen kann, dass Rosneft diesen mutwillig durch den Staat zerschlagenen UKOS-Konzern und die damit verbundene Enteignung billigend in Kauf nimmt, würde man vermutlich im rechtlichen Sinne sagen, und beide Augen zumacht, dass sie dort sich etwas einverleibt haben, was überhaupt nicht in Ordnung ist. Wir haben ja lange mit diesem wunderbaren Spruch Wandel durch Annäherung gearbeitet. Ich hoffe, dass es hier nicht einen Wandel durch Annäherung in umgekehrter Weise gibt und BP beide Augen zudrückt, und dass sich hier im Westen niemand darüber aufregt, das finde ich genauso empörend, muss ich gleich noch dazu sagen. Das ist etwas, wo wir blind sind auf dem eigenen Auge und die Flecken nicht sehen wollen, die wir hier auch durch dieses Geschäftsgebaren haben.
Hans-Henrik Schröder, ist das so, dass man parallele Entwicklungen möglicherweise feststellen kann? Auf der einen Seite also die sehr genaue, sehr kritische Wahrnehmung dessen, was sich zivilrechtlich in der Zivilgesellschaft in Russland tut, was dort nicht in Ordnung ist, und auf der anderen Seite aber in der wirtschaftlichen Zusammenarbeit mit Russland da doch sehr viel milder zumindest auf das Land geschaut wird, auf die Elite geschaut wird.
Na, zumindest ist die Zusammenarbeit mit Russland für uns lukrativ. Also nicht für uns, sondern sozusagen für die deutsche Wirtschaft, für Unternehmen, die das sind. Russland ist ein hochspannender Markt, auch für deutsche Produkte. Und der ist durch die hohen Energiepreise auch zahlungsfähig. Von daher ist es sozusagen natürlich hochattraktiv. Das Zweite ist, wenn man in diesem Markt agieren will, möchte man natürlich bestimmte Rahmenbedingungen haben, also Rechtssicherheit zum Beispiel. Man möchte sozusagen keine Behinderung haben durch Visa. Einer der Gründe, warum der Ostausschuss sich sehr stark für Visafreiheit einsetzt. Das heißt, in gewisser Weise wünscht sich die Wirtschaft auch andere Bedingungen, auch um da besser reinzugehen und besser investieren zu können. Die sind bisher nicht gegeben. Das ist ein weiteres Hindernis natürlich für den Ausbau der russischen Wirtschaft im Moment. Das heißt, die Rahmenbedingungen für Investitionen sind nicht so, dass wirklich das Geld da reinfließen würde ins Land.
Jetzt möchte ich etwas probieren, wobei Sie mitmachen müssen. Bitte ganz kurz ein Satz, was würden Sie, aber kein Schachtelsatz, was würden Sie als Kanzlerin Merkel Herrn Putin sagen, Boris Reitschuster?
Ich würde ihm sagen, dass wir in Deutschland den Russen nichts Schlechtes tun wollen, wenn wir das kritisieren, sondern dass wir ehrlich besorgt sind.
Herr Paulus.
Ich würde der Kanzlerin keine Ratschläge geben, aber gehe davon aus, dass sie genauso deutlich ist wie auf dem Petersburger Dialog in Moskau im vergangenen Jahr.
Herr Schröder, kriegen Sie es auch so kurz hin?
Nein.
Frau Beck. Aber
ich meine, dass sie sagen soll, wir wollen Freundschaft gemeinsam als EU mit Russland, aber dafür wollen wir auch Rechtsstaat und eine Entwicklung in Richtung Demokratie und nicht den Abbau von Demokratie.
Das war ein wunderbares Schlusswort. Wir sind am Ende unserer Diskussion zur Diskussion im Deutschlandfunk. Vielen Dank für Ihr Interesse.